Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag. Es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Mein Name ist Nils Fließert. Ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und bei mir sitzt heute meine Kollegin Anna Bruder.
Moin und Gude passend zur Race Week.
Du sagst es, du bist unsere Frau für Frankfurt.
Yes.
Und dazu kommen wir natürlich später. Wir werfen einen kleinen Blick auf die sehr, sehr lange Startliste des Ironman Frankfurt, der ansteht. Aber bevor wir dazu kommen und zu allem, was am Wochenende so stattgefunden hat, haben wir noch einen Präsenter für diese Folge.
Ja, der Presenter dieser Episode ist heute wieder Athletic Greens. Ihr kennt das vielleicht schon von der Zusammenarbeit mit vielen Top-Athleten, zum Beispiel Sebastian Kienle, Imogen Simmons, Mirinda Carfrae, Tim O'Donnell, Tim Don oder auch Jonas Deichmann, der ja jeden Samstag bei uns auf trimark.de bloggt und uns einen Einblick in seinen Triathlon um die Welt gibt. Und zuletzt hat auch die Challenge Roth die Partnerschaft mit Athletic Greens angekündigt. Das Ganze wurde gegründet vom Neuseeländer Chris the Kiwi Ashenden vor 10 Jahren schon aufgrund von persönlicher Gesundheitsprobleme. Und genau, der hat das dann mit Hilfe von Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Und sein persönliches Ziel war es, wie er selbst sagt, das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Das ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel. Und um das zu erreichen, hat er dann die Rezeptur ständig weiterentwickelt. Derzeit ist schon die 52. Version auf dem Markt. Ich kenne tatsächlich eine der ersten Versionen
Ich
schon
wollte
und
gerade
das.
fragen, hast du schon alle durchprobiert?
Nee, nicht ganz alle, aber ich hatte echt eine der ersten Versionen mal so ein Pröbchen bekommen und ich kann bestätigen, dass sich das geschmacklich auf jeden Fall weiterentwickelt hat. Also das ist definitiv besser geworden. Genau, und Chris hat dann für sich herausgefunden, dass es die perfekte Ernährung eigentlich gar nicht gibt, weil sich der Nährstoffbedarf jeden Tag einfach ändert aufgrund von Stress, Schlafverhalten, unserer Umwelt, Bewegung, wie sehr wir einfach belastet sind gerade. Und selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es eben schwer, den Nährstoffbedarf wirklich allein nur durch Nahrungsmittel und ja, eine vollwertige Ernährung zu decken. Und genau da setzt Athletic Greens dann an. Chris ist selbst der Neuseeländer und wer Herr der Ringe gesehen hat, der kennt den Spruch oder weiß, dass das Motto daran angelehnt ist. Das ist nämlich One Scoop to Rule Them All. Das kann man auch so bestätigen eigentlich. Das Ganze ist nämlich ein All-in-One-Supplement und hat ganze 75 Inhaltsstoffe, was eigentlich bei einer Zutatenliste nie so ein gutes Zeichen ist, in dem Fall aber auf jeden Fall schon. Da sind Vitamine drin, Mineralstoffe, Adaptogene, Probiotika, Superfoods und vieles, vieles mehr. Also wirklich nur gute Dinge. Und genau, das wurde einfach entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und auf alle wichtigen Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Also das Immunsystem, die Darmgesundheit, auch ein echt wichtiges Thema, Energie und Regeneration, das Hormonsystem und gesundes Altern. Oder in anderen Worten, die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen. Athletic Greens ist ein hochabsorbierbares Pulver, also es löst sich super gut in Wasser auf, wenn man das einfach so aufschüttelt und es passt zu jeder Ernährungsform. Also ob man sich jetzt vegan ernährt oder wie vielleicht nicht so verbreitet, aber machen vielleicht manche Keto, Paleo oder was auch immer. Oder ob man Unverträglichkeiten hat, das passt einfach immer da rein, enthält kein Gluten, keine Milch, keine Nüsse und so weiter. Also alles, gegen was man so allergisch sein könnte. Und ja, im Moment gibt es noch eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat. Auf athleticgreens.com/carbonlaktat zusammengeschrieben erhaltet ihr nämlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische Travel Packs zu eurer Erstbestellung dazu. Das verlinken wir natürlich nochmal in den Show Notes und ja, probiert es gerne mal aus.
Ja, wir sind mittendrin in der Race-Saison. Olympia haben wir langsam auch wieder verkraftet. Der Puls ist so ein bisschen runtergegangen und es ist jetzt
Und
wieder,
der Schlaf
der
nachgeholt.
Schlaf wurde nachgeholt, genau. Auch ja, auch die Athleten sind teilweise jetzt schon wieder unterwegs gewesen, machen sich schon wieder bereit für große neue Projekte, die sie angehen wollen. Und ja, wir gehen mal so ein bisschen durch. Also im Detail kann man es nachlesen. Auf trimark.de haben wir einen Ticker gemacht fürs Wochenende zusammengestellt oder auch die Rennberichte von von den großen Rennen, die es gab. Also auf der Ironman 73 Distanz war einiges los. Es gab ein paar Extremtriathlons, aber da gehen wir mal nach und nach so ein bisschen rüber. Aus deutscher Sicht sehr erfreuliche Mitteilungen aus Rapperswil, Jona, ne? 73 Schweiz.
Ja, zweimal Podium.
So ist es.
Für Anne Reischmann und für Felix Henschel. Für den war es das erste Podium bei einem 73. Hat er sich auch selbst sehr zufrieden darüber gezeigt. Ja, und Anne Reischmann hat auch gesagt, also mit Daniela Rief auf dem Podium zu stehen, das ist einfach auch nochmal eine andere Nummer.
Ja.
Und dass an der Frau kein Weg vorbeiführt, das ist halt einfach so.
So ist es. Nach wie vor sehr faszinierend, finde ich. Daniela Rief hatten wir ja auch hier im Podcast schon sehr häufig dieses Jahr das Thema, dass sie einfach einen neuen Weg geht, sich selbst coacht, vielleicht auch die Rennen auch ein bisschen anders angeht. Sie selbst hat gesagt, vielleicht ist es sogar so, dass sie dieses Jahr leichter zu schlagen ist, auf der Tatsache, dass sie quasi alles selbst organisiert und selbst ihren Weg finden soll. Aber das nimmt sie in Kauf, weil das für sie der einzige Weg ist, weiter Spaß am Triathlon zu haben. Und erfolgreich ist es so oder so. Ich meine, Platz 1, Daniela Rief, ne? Vier Starts, vier Siege diese Saison.
Kann man mal machen.
Ja, und das ist auch, glaube ich, tatsächlich noch nicht so ganz abzusehen, ob das noch, wann das wohl endet dieses Jahr. Aber da kommen wir nachher auch noch zu. Ne? Der Ironman Hawaii ist natürlich das große Ziel für viele. Und auch natürlich für Daniela Rief, die da natürlich wieder zeigen will, dass sie die Weltmeisterin ist. Und aufgrund 2019 ihres Rennens, was sie da hatte, schlechten Tag erwischt mit einer Lebensmittelvergiftung wahrscheinlich und hat echt gelitten da den Tag. Das wird mir nie aus dem Kopf gehen, wie sie da die Palani Road hochgelaufen ist und wirklich sich einfach so durchgequält hat und wusste eigentlich, das muss ich jetzt halt irgendwie zu Ende bringen.
Aber es war extrem sympathisch geworden an dem Tag.
Ja, ich finde, es ist tatsächlich so, dass das viele so sagen, ne, dass sie da so die Menschlichkeit irgendwie zurückgeht, weil viele gesagt haben, dass sie so ein Siegroboter ist. Ne? Dabei habe ich das nie so empfunden. Natürlich hat man immer gesagt, wer soll wohl gewinnen? Ja, natürlich, Daniela Rief. Ja. Aber erstens hätte sie das niemals so gesagt. Zweitens hat sie das, glaube ich, auch nie so gedacht. Also sie war, glaube ich, tatsächlich immer so darauf fokussiert auf jedes Rennen, dass sie gesagt hat, ich muss das auch erstmal machen. Das ist natürlich auch echt so ein Mantra, ne? Wenn du, also ein negatives quasi, wenn du es immer wieder wiederholen willst, musst, ne? Wenn du immer sagst, sie sind die Favoritin. Ja, bin ich vielleicht, aber deswegen hängt mir trotzdem niemand den Siegerkranz hier um und setzt ihn mir auf, sondern das muss ich mir trotzdem erarbeiten, ne? Das ist da, glaube ich, das, was sie auch echt, auch belastet hat dann über die Jahre. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass wir alle nach Hawaii fahren und dass wir sie da treffen und dann erleben können auch, wie sie, ob sie sich verändert hat, ob sie lockerer mit der Geschichte umgeht. Ja, auf jeden Fall erfolgreich ist sie nach wie vor. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Da souveräner Sieg für sie. Bei den Männern hat gewonnen Rudi van Berg vor Rüdi Wild. Und zweite bei den Frauen, jetzt haben wir es komplett durcheinander gemacht, Julie Deron, auch ebenfalls aus der Schweiz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das war das Podium in Rapperswil. Ja, vielleicht noch zu erwähnen, Ruben Zipunke war gut im Rennen, musste ausscheiden mit einem Radeffekt. Das ist
ärgerlich.
Ja, weil das ist bei ihm tatsächlich so dieses Jahr. Also er hat so gut vorgelegt, dass man in der Vergangenheit, dass man jetzt, glaube ich, auch immer noch darauf wartet, dass es so richtig, so ganz nach vorne geht, dass er so die Sachen gewinnt. Aber er ist auf dem Weg dahin, aber ich meine, Radeffekt ist halt ein Radeffekt. Dann ist ein Rennen halt auch
rum. Ja, das ist dann so, aber er hat ja jetzt auch ein neues Trainerteam um sich rum und hat sich da sicherlich anderes vorgenommen, aber
auf jeden
die
Fall.
Zeit wird kommen.
Ja, eben, genau. Das ist halt immer, man wartet quasi immer noch so auf den großen Knall, aber irgendwie ist er ja im Prinzip kurz davor und ist ja auch echt gut dabei, ist ja auch nach wie vor ein Athlet, der ein echtes Phänomen ist, finde ich, der das Triathlon-Business so schnell gelernt hat.
Absolut.
Irgendwie so, ne? Und alle, die so mit ihm zusammengearbeitet haben und das auch mal live gesehen haben, sagen immer so, es ist unverschämt, was er für ein Bewegungstalent ist. Quasi, den kannst du quasi jede Aufgabe stellen, jede sportliche, und er guckt sich das an und macht das einfach so. Das ist schon sehr faszinierend.
Das sind die man in der Schule nicht leiden konnte.
Ja, aber man muss trotzdem mit Bewunderung auf
sie gucken. Ja, auf jeden Fall.
Ja, was gab es noch? Ja, ich hatte es erwähnt vorhin, die Extreme Schiene wurde auch an diesem Wochenende bedient. Der Norseman hat stattgefunden.
Das ist dein Thema.
Ja, und es blutet mir echt so ein bisschen das Herz, weil es hat sich lange vorher angedeutet, dass der nicht ganz so stattfinden kann aufgrund der Corona-Situation, wie er eigentlich hätte stattfinden sollen, auch vor allen Dingen aufgrund der Einreisesituation. Viele haben, weil es nicht klar war, es gab vorher irgendwann die Möglichkeit, ihr könnt verschieben auf nächstes Jahr, und es ist ja auch gar nicht so einfach, einen Startplatz zu kriegen für den Norseman. Mhm. Du musst ja quasi in diesem Draw dann gezogen werden, wenn du dich beworben hast und so weiter. Und wenn du dann jetzt eigentlich zu den Ausgewählten gehört hattest und du hattest einen Startplatz, hattest du die Möglichkeit, auf nächstes Jahr zu verschieben, weil sie gesagt haben, sie wagen das Spiel, sie wollen gucken, ob das funktioniert, ob sie das Rennen machen können. Und ihr könnt entweder mitgehen mit uns und das Spiel auch spielen und gucken, ob ihr reinkommt, oder ihr müsst, ihr könnt verschieben aufs nächste Jahr. Mhm. Und das haben, glaube ich, echt viele genutzt, dann auf nächstes Jahr zu schieben, was ich auch echt nachvollziehen kann. Aber deswegen, ja, nicht deswegen, sondern da sind ja immer die Norweger auch bei ihrem Rennen auch immer sehr, sehr stark. Mhm. Also wer noch nicht vom Norseman gehört hat, ich kriege da mal ganz zittrig, weil das einfach so mein Traumrennen ist. Ich durfte vor 2 Jahren da sein und das fotografieren und durfte einen Athleten begleiten. Und es ist einfach, ja, so, es ist Extrem-Triathlon, aber es ist es ist so faszinierend zu sehen, mit wie viel Herzblut das da gemacht wird und was man geben muss, um da wirklich nicht erfolgreich zu sein, sondern erfolgreich bist du schon, wenn du ins Ziel kommst. Ja. Ne? Das ist halt wirklich, wirklich krass. Die Bedingungen sollen katastrophal gewesen sein dieses Jahr, habe ich gelesen. Sagen selbst, der Veranstalter spricht selbst davon, wahrscheinlich die schlimmsten Bedingungen, die es jemals gab. Und wer
das
so,
will was heißen.
Ja, ich war so richtig bei einem Norseman, der so ganz untypisch war. Es war ein Hitzerennen. Es wurde auf einmal richtig, richtig warm. Ich meine, gut, der Fjord ist immer kalt, das Wasser. Ne, es geht so ein bisschen über 10, 11, 12, 13, aber viel mehr hat er dann auch nicht. Und dann wurde es auf einmal am Tag, wurde es richtig heiß. Diesmal auch, also man hat die Ziel, ich habe bisher nur Zielbilder gesehen, der Gaustertoppen, der Berg, auf den es am Ende hochgeht, der lag komplett im Nebel und ja, durch den Nebel gekämpft, ganz nach oben. Als erster hat, jetzt muss ich gucken, wie heißt der, John Severas, hoffentlich Breivolt, hat die Distanz gewonnen in 10 Stunden 21 aus Norwegen auf Rang 2. Christian Grue, auch ein Norweger, in 10:45. Und auf Rang 3 Allan Hofda, der da schon auch mehrfach gewonnen hat und auch der so Spezialist ist für diese Geschichten, in 10:59 auf Platz 3. Und also komplett norwegisches Podium. Bei den Frauen sah es ein bisschen anders aus. Gewonnen hat auch eine Norwegerin, Julie Aspesletten, in 12 Stunden 39. Gefolgt von der Britin Flora College in 13 Stunden 24. Und auf Platz 3 eine Österreicherin, Dominique Lothaler, in 14 Stunden 11. Und das Besondere beim Norseman ist halt, dass nur eine bestimmte Anzahl Leute überhaupt die Chance haben, oben auf dem Berg zu finishen. Ne? Also man muss, es gibt nur eine bestimmte Anzahl Slots. Jetzt muss ich kurz überlegen, ich meine 120 sind es, die da hoch dürfen und die den Anstieg zu diesem Berg überhaupt meistern dürfen und überhaupt bis ganz oben ins Ziel kommen. Die anderen machen auch die Distanz voll, aber sie biegen quasi vorher ab und laufen flach aus. Was ich mir gar nicht ausmalen möchte, wie hart das sein muss, wenn du den ganzen Tag dich geschunden hast und dann nicht mal da hoch darfst, um dir dein Shirt abzuholen. Denn das ist quasi die Trophäe beim Norseman, ist das schwarze Finisher-Shirt, was am nächsten Tag mit großen, ja, mit ganz viel Stolz den Menschen da übergelegt wird und in der großen Zeremonie. Hat auch was, ne? Wenn einfach so ein schwarzes T-Shirt einfach das ist, weswegen man das macht. Und
da
sagt,
ist nichts drauf.
Ja, doch, das ist dann mit Norseman-Logo und so. Aber immerhin. Es ist halt, ganz schwarz wäre auch geil. Das wäre auch ein Statement. Einfach nur so ein schwarzes T-Shirt. Aber
als
man
Gegenteil
muss ja auch
von so manchem Finisher-Shirt.
Ja, absolut.
Die so wunderschön sind immer.
Ja, aber da, wie gesagt, geht es um dieses Symbol. Ja, ich hoffe, dass wir das auch nochmal in der Zukunft dann wieder begleiten können. Steht ja so auf meiner heimlichen Bucketlist, aber wir haben da schon mal intern drüber gesprochen.
Ja.
Ja, leider habe ich den Zeitpunkt verpasst, an dem ich das, an dem ich konkurrenzfähig wäre, da ganz hoch zu kommen. Deswegen ist so mein Plan, das vielleicht irgendwann mal so als Do-it-yourself-Langdistanz zu machen. Mal schauen.
Mit Begleitung auf jeden Fall.
Ja, muss ja. Also hast du ja sowieso im Rennen immer auch, also du brauchst immer ein Team um dich rum. Du kannst das quasi nicht komplett solo machen, sondern du brauchst immer ein Begleitfahrzeug, was dich verpflegt und so weiter.
Einfach aus Sicherheitsgründen.
Ja, und weil auch da nichts, da ist nichts aufgebaut oder so, ne? Das gibt's nicht. Also du springst halt von der Fähre in den Fjord, schwimmst, steigst aufs Auto und aufs Rad und ab da muss ich dann dein Auto begleiten. Und auch nachher selbst auf der Laufstrecke brauchst du dann quasi deine Crew um dich rum und die muss dich auch, wenn du ganz hoch darfst, oben auch auf den Berg begleiten. Also du brauchst auch bergfeste Begleiter, die dich auf jeden Fall damit hochschleppen können. Also schleppen dürfen sie dich nicht, du musst immer vorne gehen, aber die müssen auch ja so Notfallzeugs mithaben und Wärmedecken und sowas alles, weil das echt garstig werden kann. Also ja, kann man bei YouTube feinste Videos sehen vom Norseman, auch mit allen Bedingungen, die es schon so gab, kann ich sehr empfehlen. Die machen das immer echt gut. Ja, das war der Norseman und nicht ganz so hoch im Norden, in Dänemark, ist der Thor Beach Triathlon beheimatet und das ist auch so ein Ding, wo ich immer gerne hingucke. Haben wir hier mit der Zeitschrift Triathlon eigentlich von der ersten Ausgabe an begleitet, waren immer irgendwie, haben immer Bilder im Heft gehabt und so weiter. Von einem ganz kleinen Mini-Event hat sich das mittlerweile zu so einer Perle im Extreme, aber auch eben dadurch, dass es auch eine Mitteldistanz gibt, auch für alle so weiter entwickelt. Der Clou bei dem Thor Beach Triathlon steckt nämlich schon im Namen. Der Marathon oder beziehungsweise der Halbmarathon findet nämlich am Strand statt. Und zwar
komplett.
Und
eine Kurzdistanz gibt es auch übrigens,
ja,
falls
genau.
man das ausprobieren möchte.
Ja, und ich finde einfach diese Ecke da so wunderschön und kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, einen Marathon am Strand zu laufen?
Nein.
Also innerhalb einer Langdistanz.
Nein.
Das finde ich eh so krass.
Ich glaube, mein längster Lauf komplett auf Sand, auf sehr festem Sandboden, das waren 6 Kilometer oder so, barfuß halt komplett. Und also ich hatte den Muskelkater meines Lebens.
Ja.
Man trägt da vermutlich Schuhe, gehe ich von aus.
Ja, natürlich, klar. Am Ende musst du noch so Felsen hochklettern, an so einem Seil musst du da irgendwie hoch.
Aber ich würde komplett ausrasten und wahrscheinlich irgendwann anfangen zu heulen oder so. Also es wäre keine gute Idee.
Ja. Auf jeden Fall, für eine gute Idee hat das gefunden Michelle Westerby. Die hat nämlich teilgenommen dieses Jahr und hat auch gewonnen auf der Mitteldistanz. Und hat sich das gegönnt, da diesen Extremtriathlon, doch kann man schon sagen, gehört schon dazu, weil es ist ja alles andere als normal, auf jeden Fall. Und dementsprechend sind auch die Zeiten. Und die Langdistanz hat ein Deutscher gewonnen.
Ja.
Fabian Rindt. In 10:45:55, also hat ein Deutscher sich gefunden, der sich an den Strand getraut hat. Ja, das war die extreme Schiene. Was gab's noch? Ach, man könnte jetzt alles im Detail durchgehen, aber wir wollen, glaube ich, gleich nach vorne gucken. Was man noch sagen kann als Erwähnung beim Ironman in Tallinn, der ohne Profis ausgetragen wurde in diesem Jahr, auch da gab es einen deutschen Sieg. Tom Hohenadel hat gewonnen in 8:28:15. Zweite Langdistanz überhaupt. PB aufgestellt.
Eine Hausnummer auf jeden Fall.
Absolut, ja. Also herzlichen Glückwunsch daran. Das war auf jeden Fall auch eine gute Leistung. Das habe ich ein bisschen auf Instagram verfolgt, auch bei Katastrophenwetter, wie er so an
fast
vielen Stellen.
Fast überall irgendwie gefühlt.
Ah, es war so schlimm wieder mit Regen. Und
außer in Hamburg.
In Hamburg war es okay?
Ja, also ich war jedenfalls Radfahren am Samstag und ich war, glaube ich, die Einzige, bei der es nicht geregnet hat.
Du bist aber auch der Early Bird, habe ich gesehen auf Strava.
Ja.
Fängst ja so um 5 Uhr morgens oder wann fährst du los?
Momentan so circa 5.30 Uhr, weil es da so hell ist, dass man das vertreten kann. Aber der Radcomputer war im Nachtmodus noch.
Das ist gut, solange
noch
du nicht im Nachtmodus unterwegs bist, dann ist das alles cool. Ja. Und in Amerika hat auch noch was stattgefunden. Der Ironman 73 Boulder hat dort stattgefunden. Und ich habe da so ein bisschen hingeguckt. Da haben wir so im Vorfeld drüber, hast du geschmunzelt. Sam Long hat gewonnen und deswegen ist auch der Grund, warum ich ihm hingucke. Da hast du gesagt, das ist doch dein Lieblingstriathlet. Da habe ich gesagt, so musste ich erstmal über nachdenken. So ist Sam Long momentan mein Lieblingstriathlet, so mal man das denn sagen darf. Überhaupt, wir sind natürlich neutral. Aber ja, ich interessiere mich schon sehr für Sam Long, weil ich finde, dass der die Szene sehr bereichert. Also vor allen Dingen auch die Profiszene.
Ja, ich habe immer so ein inneres Augenrollen.
Ja. Er ist halt einer, der sein Herz auf der Zunge trägt.
Ja, ist mir ein bisschen drüber. Ein
bisschen zu viel Herz,
ja.
Meinst du?
Ja.
Ja, also gewonnen hat er mit Streckenrekord 3:37:35. Es ist die Besonderheit für ihn ist, dass das sein Heimrennen ist. Er kommt aus Boulder. Jetzt wie so viele Triathleten, also es sind natürlich viele da, aber es ist tatsächlich seine Heimatstadt und deswegen und er hat da schon ganz viele Rennen, hat er gesagt, die richtig in die Hose gegangen sind und er wollte jetzt unbedingt dort zeigen, ja, vor seinem Heimpublikum, was er drauf hat.
Das kann ich verstehen.
Im Nachhinein sehr, sehr interessant, was er gesagt hat, ist, dass er so das Gefühl hat, dass er, ich meine, das ist natürlich, wie man in den Wald reinruft, ne? Er haut natürlich immer auch auf die Kacke, das muss man sagen, irgendwie so, aber er hat immer das Gefühl, immer wenn er dann sowas abliefert, wie in Coeur d'Alene bei dem Sieg oder bei 70-30 hat er auch schon gewonnen oder dieses coole Battle gegen Lionel Sanders beim Ironman 70-30 St. George oder eben jetzt auch hier Streckenrekord in Boulder, dass die Leute nochmal sagen so, das war quasi deswegen und deswegen und der war nicht da und so. Der hat so ein bisschen mit den Schultern gezuckt und hat gesagt so, was soll ich eigentlich noch machen, so dass ich ernst genommen werde? Vielleicht, sagt er, muss er den Goat besiegen und muss Jan Frodeno in die Knie zwingen. Da habe ich gedacht so, ja okay, dann glaube ich, würde ihm der Respekt auf jeden Fall gezollt, aber ob das passiert und wann das passiert, ist spannend bei Sam Long. Ich meine, der ist erst 25, ne?
Das finde ich auch krass.
Und ist halt jetzt, ist auf der Langdistanz unterwegs, aber auch immer da noch mit einer Lernkurve, ne? Also in Tulsa gar nicht so gut gelaufen und da war eigentlich ja das Rennen, wo er eigentlich voll auftrumpfen wollte und dann hat er gesagt so, ich mache jetzt noch Coeur d'Alene, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das aus mir rauskitzeln, was in mir drin ist. Und das ist ihm halt da fantastisch gelungen. Und interessanterweise hat er jetzt gesagt, also er ist qualifiziert für Ironman Hawaii, aber er will sich im Rest des Jahres voll auf die 70-3-WM konzentrieren.
Ach ja, okay.
Und in Hawaii tatsächlich, also zwar an den Start gehen, aber zum Lernen. Also er sagt, das ist wirklich sein langfristiges Ziel. Er will da jetzt nicht kurzfristigen Erfolg übers Knie brechen, sondern will halt gucken, dass er da dazu lernt und dann vielleicht irgendwann den Goat besiegt. Nein, aber das ist natürlich die Frage, ne? Wie lange nimmt man sich da Zeit? Aber ich finde die Herangehensweise eigentlich ganz interessant. Vor allen Dingen, dass er sich jetzt auch so committet für St. George. Und
das finde ich dann auch wieder cool, weil ich hätte von ihm eher erwartet, dass er sagt, ja, jetzt bin ich für Hawaii qualifiziert und ich fliege da jetzt hin und ich gewinne das.
Tja, ja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, Sam Long hat gewonnen, das haben wir schon gesagt, vor Sam Appleton und Colin Chartier. Und bei den Frauen, Emma Pallant-Brown vor Taylor Knipp, sehr interessant, finde ich. Ne?
Ja.
Also die dann jetzt auch auf den längeren Distanzen vielleicht auch sich dann ranwagen will und zeigen will, was sie für eine gute Radfahrerin das ist. Das haben wir ja in Tokio gesehen. Und will jetzt offensichtlich wieder die Pläne aussehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir das jetzt nach Olympia einfach bei mehreren auch sehen, ne? Dass sie einfach von der Kurzdistanz quasi jetzt, es sind halt 3 Jahre zwar nur, aber es ist bis zum nächsten Mal Olympia ist halt noch hin. Da kann man schon nochmal was austesten und gucken, ob es für die Zukunft vielleicht, da auf den längeren Distanzen noch klappt. Jenny Metzler auf Platz 3 hat das abgerundet. Also interessant auch deswegen, weil es noch eins der letzten Rennen war, wie die anderen auch, die noch Auswirkungen auf ein Rennen hat, was Auswirkungen hatte auf ein Rennen, was jetzt kommt, nämlich den Collins Cup.
Ja, gestern ist die Frist verstrichen.
Genau. Die Quali-Runde ist zu Ende. Man konnte Punkte sammeln mit einem durchaus nicht unkomplizierten System. Also das Thema Collins Cup werden wir auf jeden Fall im Vorfeld nochmal aufrollen. Das haben wir ja auch schon gesagt.
Und da ist auf jeden Fall eine eigene Folge zu nötig.
Da ist auch einiges zu erklären, wie das ganze System funktioniert, wie auch dann das Rennen funktionieren wird und so weiter. Festhalten kann man allerdings, dass die Mannschaften, die Mannschaftsmitglieder, die sich qualifiziert haben, du hast es gesagt, dass die auf jeden Fall feststehen. Und dazu kommen noch die sogenannten Captain Picks, auch schon in den nächsten Tagen. Wir haben das letzte Woche schon mal einmal ganz kurz angerissen, aber um es vollständig zu machen, damit man noch einmal aufzählen kann, wer sich qualifiziert hat, würde ich die Teams einfach einmal vorlesen. Hast du sie oder wir können uns auch abwechseln. Team Europa und damit ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, das hochfavorisierte Team, weil wenn man sich da durchliest, welche Namen da auf dem Zettel stehen.
Ja, das kann man schon so sagen.
Und welche Namen da auch noch fehlen, also ja, welche man dann noch dazu setzen könnte. Also da wird es auf jeden Fall spannend. Bei den Frauen Daniela Rief, Anna Haug, Lucy Charles Barclay und Holly Lawrence.
Das sind die ersten vier und da kommen eben noch zwei dazu,
so ist es,
die ausgewählt werden.
Genau. Bei den Männern nicht weniger attraktiv, Jan Frodeno, Gustav Iden, Joe Skipper und Patrick Lange, der sich auch schon auf Instagram geäußert hat, dass er sich wie Bolle freut, da jetzt in dem Team zu sein, ja, und da Gas zu geben beim Collins
Cup. Die Zusammensetzung finde ich großartig.
Ich finde die auch, sehr, sehr witzig. Vor allen Dingen auch mit diesen Perfektionisten, ne? Jan Frodeno, und dann hast du einen damit drin wie Joe Skipper, der wahrscheinlich wieder mit seiner Racetüte ankommt irgendwie und da dann, ja, aber der hat halt in diesem Jahr echt Punkte gesammelt, ne? Also viel, und wir haben viel über Joe Skipper gesprochen dieses Jahr schon und auch viel, manches hat auch nicht funktioniert, aber dann kam eben wieder solche Rennen wie beim Ironman UK, den er da abgeräumt hat, wo es dann natürlich Punkte gab ohne Ende, ne? Und da hat er halt, ja, das gut zusammengesammelt.
Ja.
Das sind die vier Männer für Europa.
Ich mach mal mit dem Team International weiter, also quasi Rest der Welt. Da sind ein paar Kanadier dabei, auf jeden Fall. Genau, bei den Frauen Theresa Adam, Paula Findlay, Carrie Lester und Jenny Metzler, die du gerade schon genannt hast. Und bei den Männern auch ein sehr illustres Team, Lionel Sanders, Braden Curry, Sam Appleton und Max Newman aus Neuseeland.
Man muss halt tatsächlich bei den Internationals, das ist zumindest das, was ich auch rausgehört habe, noch ein bisschen vielleicht auch die Füße stillhalten, wer tatsächlich wie auch wo einreisen kann und
ja,
so weiter.
Genau.
Bin ich auch gespannt, ob das dann tatsächlich passiert. Aber das haben wir auch schon mal gesagt, also es gibt schon eine gewisse Verpflichtung für die Athleten, da teilzunehmen. Ne? Also die sind ja alle Teil der PTO, haben Verträge unterschrieben und Teil eben dieser Athletenverträge ist es auch, dass man eben am Collins Cup teilnehmen muss, wenn man ins Team kommt. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich die meisten auch da Bock drauf haben. Ich meine, es ist jetzt nichts, was einen wirklich sportlich außer Bahn wirft. Es war lange planbar, wann das ist. Und die Athleten, ja, solche Athleten wie Jan Frodeno, die wussten das ja von Anfang an, dass sie da dann letztendlich auch teilnehmen werden müssen. Und von daher, glaube ich, da auch kein ganz, ganz, ganz großes Problem. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, so aus dem einem oder anderen Umfeld hieß es, ist der schöne Begriff gefallen, das wird so eine Klassenfahrt der Top-Athleten irgendwie, so weil sich alle.
Das wirkt so, ja.
Ja, weil sie sich alle da treffen, alle haben irgendwie eine andere Aufgabe, ne? Nicht jeder ist für sich unterwegs, sondern irgendwie sagt so, wir machen das im Team. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass da so der Todernst da auch nicht herrschen wird. Ich glaube, dass tatsächlich viele da Bock drauf haben und das ist auch tatsächlich ganz interessant. Die Location ist eben diese große Expionic Theaters, ein Hotelsportkomplex. Ich weiß nicht, über den Daumen kann ich es nicht sagen, aber ich glaube 30 oder 35 olympische Sportarten kann man da machen. Irgendwie so mit monstermäßig ausgestatteten Hallen, Tatanbahnen, Pferderennbahnen. Also es ist Wahnsinn, was da geboten wird. Und ich glaube, das, also Hallenbad sowieso, Freibad mit Tribüne. Es gibt einfach alles, was man an Sport machen will, kann man da vor Ort machen. Und da findet es halt statt. Und allein das ist, glaube ich, für die Athleten ganz cool. Ja, ich bin auf jeden Fall auch echt gespannt, also auch wie das übertragen wird und wie man sich das, ja, wie man dem dann folgen kann, ob man da noch durchblickt dann wäre. Aber da bin ich guter Dinge, dass das funktioniert.
Ich auch, ja.
Genau. Und zu guter Letzt, das Team USA bei den Frauen Sky Münch, Heather Jackson, Jackie Herring und Chelsea Sodaro. Und bei den Männern der angesprochene Sam Long mit Rudi von Berg, Matt Hansen und Ben Canute. Also da die, ja, soll man sagen, ja doch, es ist im Vergleich zum Team Europa, würde ich schon sagen, fällt das schon ein bisschen ab. Aber es kommt natürlich erstens noch darauf an, wer wird noch gepickt. So, ne, es gibt ja auch noch echt noch ein paar Athleten, gerade wenn man auch vielleicht so an Kurzdistanzler denkt, die da noch nicht draufstehen, die eventuell aber da Bock drauf haben, da berufen zu werden. Also gerade jetzt auch von Namen, die bei Olympia eine Rolle gespielt haben. Das wäre natürlich super interessant, wenn man da jetzt zum Beispiel Team USA sich da bedienen würde und da noch ein bisschen aufwerten würde. Das könnte auf jeden Fall spannend werden, ja.
Die Distanzen sind ein bisschen kürzer als eine Mitteldistanz, also es könnte auch den Kurzdistanzlern auf jeden Fall in die Karten spielen.
Ja, also Collins Cup, wie gesagt, Haben wir das Datum schon gesagt?
Nee.
Weißt du es aus dem Kopf?
Ja, 28. 29. 8.
Genau. Also, noch ein bisschen hin. Und was gar nicht mehr so lange hin ist, und jetzt sind wir auch endlich bei der Vorschau.
Jetzt sind wir beim eigentlichen
beim
Thema.
Beim eigentlichen Thema, nachdem wir alles andere abgehakt hatten. Aber ich finde es tatsächlich echt, es war so viel.
Nach 30 Minuten.
Am Wochenende. Aber auch echt geile Sachen. Also gerade so diese Extremsachen und so weiter. Ich finde das total spannend, was gerade so passiert. Aber du hast es gesagt, der Ironman Frankfurt steht bevor.
Ja, also ich muss echt sagen, dass ich beim Gedanken daran Gänsehaut bekomme und ich habe mich noch nie so sehr auf die Arbeit gefreut. Das kann ich wirklich sagen. Aus wahrscheinlich mittlerweile bekannten Gründen, Heimatstadt und so weiter und so fort. Und einfach, ich kenne die Strecke halt selbst richtig gut, bin da, weiß ich nicht, wie oft lang gelaufen und einfach da in diesen Gefilden unterwegs zu sein, endlich mal wieder ein Rennen so zu erleben, das ja, ist einfach richtig, richtig cool.
Bisschen unter anderen Voraussetzungen natürlich, zur sportlichen Zusammensetzung kommen wir noch, aber die eine Besonderheit ist natürlich, dass die Europameisterschaft der Männer stattfindet.
Genau, das kann man ganz klar so sagen, Startfelder dieses Jahr getrennt, die Frauen starten parallel in Finnland, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, aber genau so sieht das Ganze aus und die Startliste kann sich aber auf jeden Fall sehen lassen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Also es ist natürlich, es ist wirklich spannend. Es sind auch, es haben zwischendrin, wir haben ja auch selber schon darüber gesprochen, sind natürlich schon viele Namen kursiert, die jetzt nicht mehr auf der Startliste stehen. Ne? Über Linus Sanders wurde gesprochen, über Cameron Wolf haben wir hier gesprochen. Wir haben über Christian Blumenfeld gesprochen, der kurzzeitig drauf stand. Und auch wirklich vorhatte, dort zu starten.
Ja, das war eigentlich sicher, dass das passieren wird. Das hat sich jetzt in den letzten Tagen geändert.
Ja, genau.
Weil, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, er wurde eingeladen von Ironman mit einer Art Wildcard, dass er als Olympiasieger und Flora Duffy natürlich auch auf Hawaii starten dürfen, ohne sich qualifizieren zu müssen. Ja.
Wie findest du das?
Ja, also ich hätte mich gefreut, wenn er in Frankfurt an den Start gegangen wäre, einfach um zu sehen, was der Kerl drauf hat, weil ich ihm das auf jeden Fall zugetraut hätte, dass er da eben auch gewinnt. Ja, also ich bin da relativ neutral eingestellt.
Ich bin da tatsächlich,
ich finde das auf jeden Fall gerechtfertigt, also klar können die das machen und die dürfen da gern eingeladen werden, aber ich hätte mich trotzdem gefreut, wenn er sich qualifiziert hätte und er vielleicht selbst ja auch, dass er das einfach vorher nochmal unter Beweis gestellt hätte.
Ja, ich glaube, er freut sich vor allen Dingen darauf, dass er das jetzt nicht mehr machen muss, sondern sich eher konzentrieren kann und vor allen Dingen auch noch auf Admin. Und, auf der Kurzdistanz hat er ja auch noch Ziele, bis Hawaii dann letztendlich. Von daher, glaube ich, kommt ihm das für sein Training ganz gelegen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass er hätte sich auf keinen Fall davor gescheut, das zu machen. So, ne? Das ist ja der Punkt. Und ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also wie du es gesagt hast, also verdient hat er es auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ist ja
also einfach
Frage.
Ist auch was Besonderes. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, wenn man sieht, dass der 73-Weltmeister Gustav Iden auch eine Qualifikation bekommen hat für Hawaii, dann kann man, finde ich, sagen, ja gut, das ist ein Olympiasieg jetzt. Auch wertvoll. Ich kann aber auch die kritischen Stimmen verstehen, die sagen,
das eine hat mit dem anderen halt 0,0 zu tun.
Genau. Man muss sich halt qualifizieren, man muss einmal beweisen, dass man es drauf hat und dann darf man auch gerne kommen. Kann ich schon auch verstehen, die Kritik. Spannend fürs Rennen auf Hawaii ist es so oder so. Also wie gerade gesagt, also ich denke auch, dass er da gute Chancen gehabt hätte, sich zu qualifizieren. Wobei das alles Mutmaßung ist, ne? Es ist ja völlig offen. Also es gibt ja diesen Ausspruch von ihm, dass er gesagt hat, Langdistanz ist einfach, ne? Ohne jemals, also dass er sich da selber überhaupt gar keine Sorgen drüber macht, weil bei den Umfängen und bei den Intensitäten, die sie trainieren für das, was sie da in Tokio abgerissen haben, sagt er, es ist kein Problem, das zu übertragen auf die Langdistanz. Ist natürlich Theorie, bis man es gezeigt hat. Aber das wird er dann jetzt tatsächlich erst auf Hawaii zeigen. Und in was für einem verrückten Szenario, ne? Dass er dann da wirklich hingeht, seine erste Langdistanz macht und darüber redet und auch wir werden darüber reden, dass er auch wirklich Chancen hat, dann zu gewinnen. Vielleicht völlig aus der Luft gegriffen, wir wissen das ja nicht. Und spannend wird auch sein, finde ich, wie die anderen Athleten darauf reagieren.
Ja.
Also Jan Frodeno zum Beispiel ist ja einer, von dem man das weiß, dass der solche Sachen, wenn man sagt, oh, jetzt kommt Christian Blumenfeld, dass der immer einer ist, der sagt so, ja, erstmal machen. Mhm. Ne? Also ist jetzt gemutmaßt, hat er nicht zu mir gesagt. Aber es ist tatsächlich so, dass das hier so ein bisschen die noch offenen Geschichten sind. Ne? Ich meine, über Jan Frodeno haben wir lang und breit geredet, übers Battle, Tri-Battle Royale und was er da jetzt gezeigt hat, neue Weltbestzeit aufgestellt. Er ist der beste Triathlet auf der Langdistanz. Aber es gibt auch noch so ein paar Namen, die er, gegen die er eben noch nicht angetreten ist.
Mhm.
Das ist, mag jetzt so nach Strohhelmchen, ne, irgendwie klingen, dass man sagt, irgendwie so, ja, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, aber das wird tatsächlich die Frage. Ne? Das wird ja halt immer spannend, wenn es dann eben zu solchen Aufeinandertreffen, wie jetzt mit Blumenfeld zum Beispiel, kommt. Lange Rede, kurzer Sinn, er ist nicht dabei in Frankfurt,
ja,
weil er einfach die Wildcard hat und gute Reise nach Kailua Kona. Ja. Aber ja, gehen wir es doch einfach mal durch.
Ja, oder? Gehen wir es einfach mal durch. Also ganz oben mit der Startnummer 1 steht Patrick Nilsson aus Schweden auf der Startliste. Der wird auch an den Start gehen.
Ja.
Und hat ja sicherlich gute Chancen, da ganz vorne zu landen.
Für mich totales Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, Patrick Nilsson hat gerade auch in Frankfurt schon bewiesen, was er auf der Langdistanz drauf hat. Ne? War da auch schon auf dem Podium. In diesem Jahr aber irgendwie der Wurm drin bei ihm. Also hat ja auch schon mehrere Anläufe gemacht, auch bei kürzeren Sachen und so weiter. Und Lanzarote, jetzt Frankfurt. Ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt,
ja,
ob er das, was er schon bewiesen hat, ob er das zeigen kann. Ne? Weil ich meine, offensichtlich will er ja nach Hawaii und sagt nicht schon, egal, ja, es soll dieses Jahr nicht sein, ich mache das nächstes Jahr, greife ich wieder an, ich baue wieder auf oder ich gehe auf ein spätes Rennen in diesem Jahr, dass ich dann gucke, dass ich mich dann fürs nächste Jahr qualifiziere. Er hat offensichtlich den festen Plan, da dieses Jahr hinzufahren. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie er da auftreten wird. Aber das Rennen liegt ihm. Also das kann man definitiv sagen, hat er schon mehrfach bewiesen.
Ja. Wem das auch liegt, ist Franz Löschke. Der ist bei der letzten Austragung Dritter geworden 2019. Ja, frisch Vater geworden. Also kann man, glaube ich, noch sagen, das Baby ist ein halbes Jahr alt ungefähr.
Ja, das geht noch.
Ja, genau.
Ja,
Will ich da auch die Quali holen.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, finde ich, dass Franz Löschke ja sich ganz bewusst diese Zeit jetzt auch genommen hat bis Frankfurt. Er hat sich schon ganz früh committed. Hätte natürlich auch fürchterlich schief gehen können, wenn Frankfurt ausgefallen wäre. Mhm. Das hätte ja durchaus noch passieren können, aber das hat Frank gesagt, ne, dass er ihn auch in Kienbaum getroffen hat und er gesagt hat so, nee, dieses Jahr, ich mache gar nicht viel rum, ich konzentriere mich voll auf Frankfurt und ich will auf jeden Fall die Quali und er will auch auf jeden Fall gewinnen. Also das ist ja, dafür ist ja Franz Löschke auch immer noch mal zu haben. Das ist ja eigentlich eher so, finde ich, so in der Öffentlichkeit eher ein ruhiger Vertreter, aber Ansagen kann er schon. Also ich erinnere mich noch an Frankfurt, wo er gesagt hat, ich laufe heute hier den schnellsten Marathon 2019. Ist ihm damals nicht ganz gelungen, aber war auf jeden Fall schnell dabei. Es hat auf jeden Fall ihn ganz nach vorne mitgespielt aufs Podium. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo es da jetzt hinreicht.
Ja.
Aber auf jeden Fall, ja, aus deutscher Sicht ein Name, der durchaus gute Chancen hat, da sich noch den Quali-Platz zu sichern. Drei Stück gibt's, oder? Bin ich der Meinung. Es ist, glaube ich, drei für die Männer und drei für die Frauen in Finnland.
Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Ja, das behaupte ich jetzt einfach mal so steif und fest. Und das Besondere ist tatsächlich, dass es in Frankfurt wirklich nur einen auf der Startliste gibt, der schon für Hawaii qualifiziert ist mit Christian Hohenhau. Da wissen wir auch noch nicht so ganz hundertprozentig, ob der tatsächlich auf der Startliste, ob er auch tatsächlich an den Start geht. Das ist halt in diesen Tagen sehr, sehr, sehr wild. Wir haben da schon viel drüber diskutiert. Wir haben in den letzten Tagen die Startlisten rauf und runter immer gewälzt und da standen noch ganz absurde und abenteuerliche Namen drauf, von denen man schon wusste, dass sie nicht mehr dabei sind. Jetzt dünnt sich das natürlich aus. Also bei vielen sind schon Striche drin, aber es stehen natürlich auch noch ein paar Namen drauf, wo man nicht hundertprozentig sagen kann, kommt das dann tatsächlich so oder nicht, aber der angesprochene Christian Hohenhau ist natürlich auf jeden Fall einer, der da Potenzial hat, ganz nach vorne zu kommen, aber einer, der solchen Leuten wie Franz Löschke halt nicht gefährlich wird, weil
das
er eben
wäre
schon,
dann egal.
Genau, weil er eben schon qualifiziert würde. Ist.
Ja.
Von daher könnte man das entspannt sehen, wenn der wieder so ein Radfeuerwerk abbrennt und sich nach vorne setzt, könnte man sich dahinter klemmen. Das war ja auch 2019 bei der letzten Austragung auch so. Da gab es ja auch dieses Rennen hinter dem Rennen. Ne? Es war eigentlich vorne, war klar.
Um die deutsche Ehre. Genau. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe.
Ja, es war so. Und es ist tatsächlich ja das, was von Frankfurt noch so kleben geblieben ist. So die letzten Bilder und das Rennen dahinter. Da waren eben solche Leute wie Franz Löschke und einer, der hier auch ganz oben mit steht, Tobias Drachler.
Ja.
Der jetzt auch wieder am Start ist und es auch wieder versucht.
Ja.
Ne? Das war ja quasi eine taktische Meisterleistung damals, ne, zu sagen irgendwie, ich bereite mich ganz, ganz gezielt auf Frankfurt vor, mache auch gar nicht viel anderes, sondern das ist meine Chance. Mhm. Ne? Entweder es klappt da oder es klappt halt nicht, aber das ist mein Versuch, den ich habe. Und genau das Gleiche hat er jetzt wieder vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar zwei Deutsche auf dem Podium haben.
Das wäre großartig. Oder drei. Wer weiß es.
Ja, also deutsche Namen, die sind so viele auf der Startliste noch, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Aber ja, wen kann man noch sprechen? Über wen kann man noch sprechen? David McNamee ist auch einer, der großer Name ist, denn er hat schon mal in Hawaii auf dem Podium gestanden. Das bedeutet, finde ich, automatisch immer, das ist der Nachweis, was man auf der Langdistanz kann in diesem Jahr. Allerdings leider, oder das heißt leider, ist er das noch schuldig geblieben? Also einer dieser Kandidaten, die so aus dieser diffusen Zeit gekommen sind, ohne dass man sagen kann, jetzt kommt das nächste Rennen und zack, da ist er wieder.
Ja.
Ne? Also wir haben ja da bei einigen drüber gesprochen, dass ihnen das gelungen ist mit ganz starken Leistungen. Patrick Lange zum Beispiel einer oder ja, Jan Frodeno haben wir schon gesagt. Also gibt etliche, wo man sagen konnte, okay, Daniela Rief haben wir heute drüber gesprochen, die sind einfach aus der Zeit rausgekommen und machen einfach genau da weiter mit der Erfolgsbilanz, die sie hatten. Ist bei ihm nicht ganz so, aber auf jeden Fall auch bärenstarker Läufer. Immer interessant dann zu sehen, ob sie ihn da nach vorne spielt. Wen hast du noch auf der Liste?
Ja, Maurice Clavel müssen wir auf jeden Fall
richtig
noch nennen, aus deutscher Sicht, der da sicherlich auch gute Chancen hat, weit vorne zu landen.
Ist natürlich noch einer, der da vorne mit reinkommen kann. Ja, auch Wundertüte würde ich nicht sagen. Tatsächlich einer, der gute Chancen hat. Was mir echt aufgefallen ist, ist dieses Jahr, wie krass die Vorbereitung bei den allen in die Höhe geht. Ne? Man sieht bei fast allen, die irgendwie da teilnehmen, Höhentrainingslager.
Ja, ich wüsste gar nicht, wer nicht im Höhentrainingslager
ist. Also es scheinen echt sehr, sehr viele mit zu experimentieren, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist, wenn es in die Hose gehen kann. Hatten wir in der aktuellen Ausgabe der Triathlon beschrieben. Dass das gar nicht so einfach ist, da quasi
das funktioniert ja auch tatsächlich nicht bei jedem unbedingt.
Ja.
Also nicht jeder reagiert da gleich gut drauf.
Genau. Und es ist halt ein Baustein, den man einbauen kann, wenn man so die allerletzten Prozent rausholen will. Aber da sind offensichtlich viele, die das ausnutzen wollen. Ist mir nur gerade so eingefallen, weil Franz Löschke zum Beispiel auch einer ist, der jetzt, glaube ich, gerade immer noch in der Höhe ist und jetzt die letzten Tage da hat. Wen haben wir noch? Peter Hemmerich ist mir aufgefallen noch.
Ja, genau.
Der ja auch tatsächlich, über den wir auch schon sehr viel gesprochen haben dieses Jahr, weil der echt viel gemacht hat und natürlich auch viel Vorschusslorbeeren bekommen hat durch seine zurückliegenden Jahre auf der 70-3-Distanz. Und der hat halt da jetzt dieses große Ziel sich gefasst, eben auf die Langdistanz zu gehen und hat immer wieder dieses Jahr Probleme gehabt. Ne? Viele DNFs aufgrund von Rückenproblemen, aber so wie er auf Instagram scheint er da die Lösung gefunden zu haben irgendwie mit seinen Ärzten und hat tatsächlich vor, jetzt hier in Frankfurt an den Start zu gehen und bin ich sehr gespannt. Also würde ich keine Prognose abgeben, aber bin echt gespannt, für was es da reicht in so einem Feld.
Er schien da sehr zuversichtlich.
Ja. Weil ich meine, das ist ja wirklich auch das Interessante, also dass man jetzt irgendwie so einen Über-Athleten wie Jan Frodeno oder Sebastian Kienle, der schon gewonnen hat und der fehlt so ein bisschen auf der Liste, aber auf der anderen Seite für die Spannung des Rennens fehlt der natürlich überhaupt nicht, weil dann natürlich...
Ja, also ich finde gerade das eigentlich ziemlich cool, weil eben nicht klar ist, ja okay, also der Platz 1... das ist schon mal vergeben und wer wird denn Zweiter und Dritter, sondern es ist einfach komplett offen, würde ich sagen.
Ja, genau. Und das ist dann, letztendlich ist es ein anderes Rennen, weil das wird dann total in dieses Rennen hinter dem Rennen gibt es dann eben nicht mehr. Ne? Das ist einfach das, was dann da passiert. Und das bin ich auch sehr gespannt. Das ist ja auch so ein bisschen neue Strecke auch.
Ja, genau, die Radstrecke, die wurde ein bisschen angepasst aufgrund von Baumaßnahmen teilweise, also ganz, ganz banale Gründe, ein bisschen auch wegen Corona, weil manche Hotspots eben vermieden werden sollten. 185 Kilometer, 1600 Höhenmeter, glaube ich. Ja, schön durch die Wetterau.
Ja, das sind auch.
Strecke ist auf jeden Fall cool.
Ja, und es ist tatsächlich so, dass auch da, glaube ich, das auch nicht schadet, wenn man sich damit vorher auch befasst hat. Und ich meine, es sind ja jetzt einige Athleten, die da drauf sind, die auch Frankfurt-Erfahrung haben. Mhm. Ne? Wer keine hat, ist Kasper Stornes. Der hat gar keine Erfahrung auf der Langdistanz, will aber, wenn die anderen wollen, will er auch.
Ja, damit sie dann eine Klassenfahrt nach Hawaii machen können.
Ja, also echt kuriose Geschichte. Wir haben es gesagt, Gustav Iden ist qualifiziert über seinen 73 Weltmeistertitel. Christian Blumenfeld hat die Wildcard und Kasper Stornes, so der immer der Nächste aus dem Trio ist, der muss sich qualifizieren und will sich qualifizieren, um es eben seinen norwegischen Teamkollegen da gleich zu tun.
Bin ich total gespannt drauf.
Ja, ist auch eine totale Wundertüte. Ich habe mit dem Vertreter seines Radsponsors kurz darüber gesprochen, weil auch die Gerüchte gab es schon länger. Also erst hieß es irgendwie so, ja, Blumenfeld will irgendwie, der will mit Iden dahin. Und dann hieß es ja, Kasper Storn ist auch. Und dann hieß es so, ja, war eher so ein bisschen Schulterzucken, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, was die vorhaben, so, ne? Aber irgendwas werden sie sich ja dabei gedacht haben. Ach, ich finde, das sind so diese schönen Geschichten, die das dann wirklich auch schreibt, ne? Dass man einfach auch, solche Versuche auch dann sehen kann und sehen kann, auch, was es gut ist. Und es gab schon so viele, Namen, die einfach auch schon nach ganz schnellen bei der ersten oder bei der zweiten Langdistanz sofort eingeschlagen sind. Zu einer davon kommen wir gleich, wenn wir über Finnland reden, dass man da durchaus sagen kann, es muss jetzt nicht unbedingt ganz ewig lange dauern, dieser Aufbau. Ne? Das kann auch schon beim ersten oder zweiten Mal klicken. Also von daher, schauen wir mal. Ich meine, was das Training angeht, da würde es ihm ja nicht anders gehen als Blumenfeld und Iden. Ne? Wenn die von denen sich sagen, so, ja, Langdistanz kriegen wir hin, haben wir trainiert für, dann wird es wahrscheinlich bei ihm auch nicht anders sein. Ja.
Um das Ganze komplett zu machen, Markus Herbst startet auch und Paul Schuster startet auch und der hat einen kleinen Heimvorteil, würde ich sagen, und wird da über die Strecke gepustet.
Ja, da kennst du dich am besten mit aus. Wie sind denn die, alles das, was so drumherum ist in Frankfurt? Auch da gab es ja lange ein bisschen Unsicherheit darüber, wie soll das überhaupt stattfinden? Das ist ja das Problem der großen Veranstaltungen in diesem Jahr, dass immer die Frage im Raum stand, wie soll man das lösen, dass wir irgendwo in der Innenstadt ein großes Stadion aufbauen und dass dann da Leute hinkommen, ne? Obwohl wir eigentlich sagen, man soll Abstand zueinander halten.
Ja, Leute hinkommen ist das richtige Stichwort. Genau das ist nicht gern gesehen. Also der Langener Waldsee, der ist für Zuschauer einfach nicht zugelassen. Da dürfen tagesaktuell getestete Angehörige, die dürfen dahin. Aber ansonsten ist komplett dicht. Auch tatsächlich die Tage vorher schon für Badegäste, weil die Veranstalter eben nicht wollen, dass sich Badegäste mit Athleten, mit Angehörigen und so, dass sich das vermischt, sondern die wollen das möglichst clean halten. So sieht es da aus und an der Strecke, also gerade an der Laufstrecke, es ist nun mal ein Innenstadtkurs und man kann den Leuten oder man wird den Leuten nicht verbieten, dass sie sich ans Mainufer setzen. Aber genau, man soll eben darauf achten, dass sich keine Hotspots bilden. Manche werden gezielt vermieden und ja, Römerberg, die Tribüne hat sich natürlich auch erledigt. Also da wird es keine riesige Zuschauertribüne geben.
Und es ist, glaube ich, auch so, dass der Bereich auch tatsächlich auch abgesperrt ist, ne? Also, dass man der Zielbereich auch da.
Auch da dürfen nur Angehörige hin, mit Maske natürlich und getestet, auch tatsächlich tagesaktuell. Also, da reicht das nicht, dass der Antigentest 48 Stunden alt ist oder so, sondern nur an dem Tag.
Also innerhalb 24 Stunden.
Ja, genau, genau. Expo gibt es ganz normal, da auch mit Maske, aber ich meine ohne Testpflicht oder so. Also das ist einfach wie, wenn man einkaufen geht. Du darfst jetzt Wetten abschließen, mit wie viel neuen Socken ich zurückkomme.
Du hast doch schon alle. Das kann doch gar nicht sein.
Ja, ich bin da zuversichtlich, dass ich noch was finde.
Ja, für unsere Zuhörer, Anna hat einen schweren Fall von Sockensucht. wir arbeiten da hier hart gegen an, aber es ist natürlich das schlecht, wenn man in einer Sportredaktion arbeitet, dann ist das schwierig. Sie lebt hier in einem Umfeld, wo wir sie einfach nicht davon fernhalten können. Nee. Und dann geht sie auch noch zu Triathlon-Veranstaltungen. Naja.
Was will man machen?
Wir haben dich noch nicht ganz aufgegeben, aber solange du das kontrollieren kannst, ist das okay.
Das ist schwierig, aber ich gebe mir Mühe.
Sehr gut. Ja, das ist der Ironman Frankfurt. Wir werden natürlich da hinreisen, klar. Und ab wann seid ihr da? Ab Donnerstag ist die Pressekonferenz?
Ja, genau.
Und dann das Rennengeschehen verfolgen.
Falls die Deutsche Bahn mitspielt, fahre ich schon morgen Abend dahin. Jetzt wurde ein Streik angekündigt, das muss ich alles nochmal sehen. Also die Einreise ist selbst nach Frankfurt erschwert, aber...
Einreise ist tatsächlich das Stichwort. Das ist natürlich was, was ganz viele umtreibt, die sich entweder schon einen Slot für Hawaii ergattert haben oder jetzt in Frankfurt vielleicht in die Verlegenheit kommen, einen abzuräumen bei den Age-Groupern. Ist natürlich die große Frage, darf ich überhaupt einreisen in die USA? Und die Antwort momentan lautet leider noch nein.
Ja.
Das ist tatsächlich das, die Frage wird halt, deswegen behandeln wir es jetzt hier auch oft an uns rangetragen. Wisst ihr was, was ist, wenn ich das jetzt angenommen habe, was soll ich machen, kann ich dann da überhaupt hinfahren? Die Antwort lautet momentan noch, Stand jetzt darf man es nicht. Wir wissen natürlich auch nicht, was sich noch entwickelt in den nächsten Tagen. Auch bei Ironman haben wir natürlich nachgefragt, was ist denn jetzt mit den Leuten, die jetzt noch, weil die Regeln stehen ja ganz klar bei Ironman drauf, dass wenn man jetzt einen Slot hat, den eben, so steht es da zumindest drin, nee, nicht mehr zu, da gab es eine Frist, bis man, wie lange man verschieben konnte. Wenn man die jetzt annimmt bei den aktuellen Rennen, ist es so, zumindest nach den aktuellen Regeln, ein Spiel, eine sehr, sehr teure Wette darauf, ob man auch dann wirklich einreisen darf. Wir haben nachgefragt bei Ironman, wir haben aktuell jetzt noch keine Antwort darauf bekommen. Es kann aber sein, dass bis zum Ende dieser Podcast-Aufnahme, wie es so oft an einem Dienstag ist,
mutmaßlich
eine Antwort kommt von Ironman. Wir haben nur gehört, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie die Entscheidung dann fällt und was sie den Athleten sagen, können wir im Moment noch nicht berichten. Werden wir natürlich dann tun auf Trimark, sobald wir wissen, was ist mit meinem Platz. Wenn ich jetzt einen bekomme, kann ich den guten Gewissens annehmen oder ja, muss ich mit dem Risiko leben, dass ich über $1,000 vielleicht in den Wind schieße. Schwere Entscheidung. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Was würdest du machen?
Ich würde mich ganz einfach und aus der Hose geschüttelt ein Jahr später nochmal qualifizieren.
Das ist die beste Antwort, die man darauf geben kann.
Spaß beiseite. Ja. Nee, aber ich weiß nicht.
Es ist halt echt
schwer. Ich bin
schwer.
So wenig in dieser Situation drin, weil also ich bin extrem weit von der Quali oder von der Langdistanz entfernt, dass man darüber nicht reden muss, aber ich glaube, ich würde es nicht annehmen.
Aber ist doch eigentlich schön, wir sind so weit davon entfernt, dass wir da doch entspannt drüber spekulieren können.
Ja, also ich würde es nicht annehmen.
Ja, das ist jetzt, also man müsste das Geld natürlich überhaben, ne? Wenn man es hat und sagt irgendwie, ja, wenn es mich jetzt trifft, dann breche ich auch nicht in Tränen aus, dann wäre es natürlich... ist es natürlich wahrscheinlich die Chance, die man so schnell nicht wiederbekommt, ne? Weil, ja. In dem normalen Jahr ist es ja für Normalsterbliche wie dich und mich quasi nicht möglich, sich zu qualifizieren. Da muss man schon, wie viele unserer Zuhörer und Leser, muss man halt ein echtes Tier sein, um einen Platz sich da zu gönnen. Und das ist vielleicht in diesem Jahr, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist vielleicht etwas einfacher, einen Platz zu ergattern. Wobei auch nicht immer, es kommt immer auf das Rennen drauf an.
Für mich wäre nächstes Jahr wahrscheinlich die letzte einigermaßen leichte Möglichkeit, weil ich dann in eine stärkere Altersklasse komme.
Leicht ist da in ganz dicke Anführungszeichen zu setzen.
Sehr, sehr dicke Anführungszeichen, ja.
Ja, aber es ist natürlich...
Also ich würde mir vorkommen, als würde ich einfach 1.000 Euro nehmen und sie anzünden.
Tja. Aber wenn es dann klappen könnte...
Ja, ja.
Wäre es natürlich eine Gelegenheit. Aber schwere Situation. Also wie gesagt, wir sind jetzt ganz persönlich mal froh, dass wir da nicht in die Verlegenheit kommen. Aber es ist natürlich echt ein schwieriges Spiel. Und ja, also vielleicht kommen wir da gleich, wenn wir über Finnland reden, auch überhaupt dazu, dass sowieso die Zusammensetzung dieses Jahr auf Hawaii, natürlich wissen wir auch eine andere sein wird als in den Jahren zuvor, weil es einfach Rennen gegeben hat, wo ja Plätze vergeben wurden, wo aber die Weltelite nicht hin konnte. Ne? Also wir denken da an die Überseerennen, sowohl in den USA als auch eben Australien, Neuseeland, wo halt einfach Plätze sowohl bei den Profis als auch bei den Age-Groupern einfach weggegangen sind, wo man sagen kann, glaube ich, wenn da jetzt die Creme de la Creme von überall hätte anreisen können, wäre das vielleicht eine andere Konstellation geworden. Mhm. Es ist natürlich immer so ein bisschen, man kann immer nur da sich qualifizieren, wo man am Start ist. Das ist schon immer so gewesen. Das ist ja eine Binsenweisheit, aber das ist schon immer so. Und es gibt schwerere Rennen und es gibt einfachere Rennen. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist das schon ein bisschen in Schieflage geraten.
Es gab ja auch einfach mehr Slots als sonst, die angeboten wurden.
Ja, also es gab also weniger Rennen und deswegen die Slots an der Stelle dann eben anders verteilt, als dass man es sonst kennt. Genau, Slots ist das Stichwort, auch bei den Frauen. Auch da ist die Europameisterschaft zugange. Vielleicht bevor wir da auf das Feld gehen, wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu, dass das da getrennt wird in diesem Jahr, Männer und Frauen?
Ich finde das gut, weil also erstmal das, was ich mir erhoffe und dann, was ich befürchte, was auch passieren könnte. Ich erhoffe mir davon, dass dadurch die Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es eben nur dieses Rennen gibt und es gibt eben eine Siegerin und vermutlich wird die eben einfach als erste da ins Ziel kommen und all eyes on her, sozusagen. Dadurch, dass es gleichzeitig stattfindet, ist aber eben auch die Gefahr, dass das dann untergeht und dass alle nur nach Frankfurt gucken jetzt in dem Fall und dass es schwierig ist, beides gleichzeitig zu beobachten, gleichwertig.
Das mag so sein, das ist natürlich, hängt noch ein bisschen mit der Übertragungssituation zusammen und so, aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Ich finde tatsächlich auch, so sehr ich das mag, auch bei den Age-Groupern vor allen Dingen, dass es ein gemischtes Feld ist, weil ich finde, das entspannt das immer unheimlich.
Ja.
Macht mir das einfach mehr Spaß irgendwie, wenn das einfach bunt gemischt ist oder auch über bei selbst bei Olympia, ne, fand ich auch jetzt, Mixed Relay, habe ich letzte Woche gesagt, war für mich das Highlight der Triathlon-Wettbewerbe. Es war einfach, finde ich, dieses Miteinander, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite finde ich auch, und das sieht man ja einfach auch bei der 73-WM als gutes Beispiel, dass das total gut funktionieren kann.
Ja.
Und dass es einfach auch tatsächlich, was diese Aufmerksamkeit angeht, einfach auch, finde ich, das Frauenrennen deutlich anhebt. Als wenn es immer dieses ist, man muss jetzt noch, jetzt warten wir noch auf die erste Frau.
Ja.
Ne, das ist einfach unwürdig, dafür, was dahinter für großartiger Sport da stattfindet.
Und da ist es aber eben an zwei Tagen hintereinander und da ist die Aufmerksamkeit eine andere. Das ist halt jetzt abzuwarten, wie das abläuft.
Ja, das muss man tatsächlich sehen, aber allein aus deutscher Sicht ist natürlich das Rennen in Finnland eins, wo man auf jeden Fall hingucken muss als Triathlon-Fan, denn da wird es tatsächlich so sein, dass wir das wahrscheinlich erleben werden, so weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, dass es da eine deutsche Qualifikantin gibt, vielleicht auch zwei. Schauen wir mal, das können wir ja gleich mal gucken, wenn wir über die Namen sprechen. Einer, der natürlich ganz oben steht, ist Laura Philipp. Die Geschichte haben wir dieses Jahr hier auch schon öfter mal erzählt, ist so ein bisschen eine bittere. Laura Philipp hatte sich viel vorgenommen. Ihr letztes Rennen, was sie gemacht hat oder wo sie platziert war, aktuell, nochmal von vorne, also bevor die Leidensgeschichte losging, sagen wir so, ist sie Dritte geworden bei der Challenge Daytona, ne? In 2020 mittlerweile schon. Und sie hat dann sich Großes vorgenommen für dieses Jahr, wollte sich für Hawaii qualifizieren, wollte beim Ironman Texas richtig auftrumpfen, wollte da eine Bombenzeit hinlegen und ist dann damit konfrontiert worden, dass das Rennen nicht stattgefunden hat. Und ist dann...
Das war auch relativ kurzfristig.
Ja, genau. Also das ist halt voll in die Zeit gefallen, wo es dann auf einmal alles umgedreht wurde und die ganzen Pläne durchkreuzt wurden. Und das hat sie damals selber gesagt, ist dann so ein bisschen auch in ein Loch gefallen, weil sie gesagt hat, es ist halt, wenn du dann dir was vornimmst und das soll genau an dem Zeitpunkt passieren und dann wird dir das so weggezogen irgendwie und du kannst nicht zugreifen, was du dir vorgenommen hast. Dann ist das natürlich eine schwierige Situation. Und dann zu einem Überfluss hat sie sich dann, als sie dann sich wieder aufgerafft hat und gesagt hat, jetzt will ich wieder angreifen, und wieder auf einem guten Weg war, eine Verletzung eingefangen, die sie dann echt rausgenommen hat. Also er hat ja quasi dann diese ganze Saison hat für sie im Prinzip nicht stattgefunden, sondern er hat sich einfach, musste sich auf ihre Reha-Maßnahmen konzentrieren und hat dann irgendwann gesagt, jetzt Ironman Finnland ist jetzt der, als dann klar war auch, dass das aufgeteilt wird und so weiter, als das rauskam, das ist der Punkt, da will ich es versuchen. Ich will mich dieses Jahr für Hawaii qualifizieren und da soll es passieren. Und deswegen ist es jetzt super spannend zu sehen, wo steht sie? Sie hat jetzt bei ihrem Heimrennen in Heidelberg, quasi vor der Haustür, wo sie nur so runterrollen musste an den Start.
Zum Start geradelt.
Genau, ist sie an den Start gegangen, volle Kanne aus dem Training, aus dem Höhenlager, aber einfach aus Liebe zu diesem Rennen und auch sicherlich auch, um ja einmal eine Startroutine wieder hinzukriegen, bevor es jetzt hier richtig ernst wird in Finnland, ist sie da hingegangen, hat gewonnen. Mega schönes Rennen übrigens, sehr, sehr schwer. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, da habe ich mich böse vertan. Es war ganz Anfang an meiner Triathlon-Karriere, in Anführungsstrichen, ich angefangen habe mit Triathlon, war ich im Süden und ich habe dann tatsächlich gesagt, habe davon gehört dann irgendwie Heidelberg ist eine olympische Distanz. Habe ich gesagt, das ist doch gut, da melde ich mich mal an. Und habe gedacht, Radfahren bergauf und bergab, das kann ich ja einigermaßen, das geht, das kriege ich hin. Und habe dann so ein Verbraten gekriegt da, weil dann natürlich die ganzen Heißdüsen aus dem Rhein-Neckar-Cup irgendwie angetreten sind und nur um mich rum nur fantastische Radfahrer waren, was ich so von anderen Rennen, wie in Hamburg war mein erstes Rennen hier, da kannte ich das nicht so, ne? Da kann man als Neuling reinkommen und sagen irgendwie ich komme irgendwo im Mittelfeld an, das passt schon einigermaßen. Das war da nicht der Fall. Ich habe sehr gelitten. Also die, wie gesagt, es geht rauf und runter beim Radfahren und es geht beim Laufen vor allen Dingen auch rauf und runter. Man läuft halt einmal diesen Weg komplett hoch und man läuft ihn einmal wieder runter und es ist einfach unfassbar hart. Also es ist sehr, sehr, ich glaube sogar, dass das Rennen, glaube ich, auch damit wirbt, dass es die härteste olympische Distanz in Deutschland ist. Das ist natürlich immer relativ, aber es ist auf jeden Fall.
Wäre möglich.
Es ist auf jeden Fall ein richtig harter Brocken. Da hat sie dann zugeschlagen und hat gewonnen. Und hat sich da, das Selbstbewusstsein geholt fürs Wochenende. Und da ist jetzt tatsächlich die Frage, wie geht sie vorbereitet dahin? Wir haben über die Verletzung gesprochen. Ich habe heute noch mit Philipp Seib telefoniert, ihrem Coach, Manager und Partner, alles in einer Person. Und er hat geschrieben, fand ich ganz interessant, er hat gesagt, Form 80%, Gesundheit 100%, Lust aufs Rennen 110%. Und vor allen Dingen der Punkt Gesundheit 100% ist natürlich richtig, richtig gut. Ne? Also wir haben das auch tatsächlich, das war ja immer im Raum, ist das für was gut? Ne? Wenn man sich angeguckt hat, wie ist die Saison gelaufen, hat Laura Philipp, musste man ja schon sagen, zu denen gehört, für die eigentlich das bisher komplett in die Tonne gegangen ist, so, ne? Weil sie sich nicht zeigen konnte. Und
vor allem kam das ja zu einer Zeit, wo alles so langsam wieder angelaufen ist und sie hätte echt Möglichkeit gehabt, irgendwo zu starten, wenn das dann nicht geht und so lange nicht ging, das ist schon richtig bitter.
Und sie hätte auch, ohne jetzt da, dass es despektierlich den anderen gegenüber sein soll, es gab auch Langdistanzrennen, wo man hätte sagen können, eine Laura Philipp in Topform wäre da auf jeden Fall vorne gelandet. Ne? Das ist halt was, da muss sie halt mit umgehen. Ich denke, dass sie da Profi ist und das einfach ausblenden kann, hoffe ich. Ja. Also das wird so sein, muss man auch. Ich meine, damit zu hadern, da würde man sich ja mit kaputt machen.
Ich frage mich halt echt da, wie so Profiathleten dann mit dem Druck umgehen, wenn sie wissen, okay, ich habe jetzt diese eine Chance und ich habe nicht so viel Routine sammeln können dieses Jahr und es gibt eben diesen einen Tag und da muss es passen.
Ja, vor allen Dingen, was man bei Laura Philipp auch nicht vergessen darf, ist, das wird ihre dritte Langdistanz. Ne?
Ja.
Das ist da ist noch nicht so viel. Bisher hat natürlich auf der 70-3-Distanz ganz viel Erfahrung. Ist ja jetzt auch nicht mehr, darf man das sagen, 34, nicht mehr, keine Nachwuchsathletin oder so. Ne?
Ja, das kann man schon sagen.
Ja, das ist halt. Aber das ist halt eben auch ein Punkt, ne? Dass eben da die Routine auf der Langdistanz muss halt trotzdem erstmal alles funktionieren. Und jetzt auch ja echt schon lange her ist, dass sie ihre letzte Langdistanz gemacht hat. Und es gibt natürlich immer Fragezeichen, das hat Philipp mir auch geschrieben, das ist natürlich was man nie weiß, ist, wie ist die Strecke, wie ist der Untergrund. Also es ist halt unbekanntes Terrain. Wir hatten vorhin bei Frankfurt darüber gesprochen, dass das ein Vorteil sein kann, wenn man sich gut auskennt. Jetzt fährt man da zu einer Veranstaltung, wo man das gar nicht weiß. Wie sind die Höhenmeter und so weiter? Wie viel ist das alles tatsächlich? Wie gestaltet sich das? Das sind natürlich alles Fragezeichen, die jetzt dazukommen. Aber ich meine, gut, das geht dann letztendlich allen so. die da an den Start gehen. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Konstellation. Also wir haben es gesagt, das sind halt, ja, ist halt, da geht es jetzt wirklich um 3 Kona-Slots noch. Und es sind ein paar, und vor allen Dingen sind viele deutsche Namen auf der Liste, die da sich ja durchaus auch Chancen ausrechnen können. Laura Philipp haben wir genannt, Laura Zimmermann steht noch drauf, will da ihren Slot holen und Sanja Tös.
Ja.
Auch da würde ich sagen, sind die Chancen jetzt mal gar nicht so schlecht, dass wir da deutsche Kona-Slots noch einen Haken hinter machen können. Ja. Katharina Grohmann und Verena Walter stehen auch noch mit drauf, die sind auch noch damit am Start, aus deutscher Sicht. Ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen.
Annalena Best-Pohl, meine ich, will da ihre erste Langdistanz machen.
Ist das so oder hat die das wieder? Kann auch, vielleicht habe ich es auch übersehen, ja.
Stimmt. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Das war ursprünglich mal der Plan, dass sie in Frankfurt startet. Dann war klar, geht nicht aus den genannten Gründen, weil es eben kein weibliches Profifeld gibt und deshalb ja. Finnland. Die ist auch fleißig am Trainieren.
Und ein Name, der auf jeden Fall vorne um die Plätze, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, auch eine Rolle spielen wird, ist Imogen Simmons.
Ja.
Auch da total spannend ist es, wenn ich es richtig sehe, auch ihre erste Langdistanz. Nee, gar nicht wahr, die war schon noch vorbei. Nehme ich wieder zurück.
Und
aber
in Frankfurt.
Ganz genau, ja.
Zweite oder dritte.
Ach, ich brauche Urlaub, du merkst es.
Ja, ist bald soweit.
Genau, aber auch sie ist auf jeden Fall auch eine, die nicht sich so oft zeigen konnte dieses Jahr. Ne? Die hat auch mit Verletzungen auch kurzzeitig zu kämpfen gehabt. Hatte eigentlich auch Körderlehn, glaube ich, auf dem Plan. Wollte da eigentlich die Quali lösen und musste das jetzt auch weiter nach hinten schieben. Aber was man sagen kann, ist, dass sie zwei zweite Plätze abgeräumt hat dieses Jahr, nämlich in beim Ironman 70.3 in Dubai und in St. Pölten und jeweils nur von weltmeisterlichen Leistungen geschlagen ja. wurde. Ne? Einmal von Anna Haug und einmal von Daniela Rief. Und da muss man sich nicht schämen, wenn man von denen geschlagen wird.
Nee, auf jeden Fall. Vor allem, weil das so knapp war, gerade in St. Pölten. Das war ja fast ein Sprint-Finish.
Ja. Ja, das war unfassbar. Das war unfassbar spannend. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine sehr, sehr undankbare Situation, wenn du weißt, dass Anna Haug mit Wut im Bauch von hinten angerannt kommt und irgendwie an dir vorbeischießen will. Ja, das sind so die Namen, wo ich sagen würde, die werden da vorne ums Podium auf jeden Fall kämpfen. Interessanterweise haben wir auch hier, oder was heißt interessanterweise, es sind mit Tara Grossenor und Joanna Rita aus der Schweiz zwei Athletinnen, die qualifiziert sind für Hawaii. Aber zumindest bei der Schweizerin würde ich mal ein Fragezeichen machen. Die hat sich ja jetzt erst in Lake Placid qualifiziert. Da gehe ich einfach mal von aus, dass sie dann das nicht hinten dran hängt jetzt wieder. Es gibt zwar verrückte Situationen, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, also von daher, es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte da vorne, wer sich diese Slots holt. Und du hast den Druck angesprochen. Ich bin sehr gespannt, wie eben die Mädels damit umgehen können.
Ja,
ja, also gerade auch so Kandidaten wie Laura Zimmermann, die unfassbar gut eingestiegen ist auf der Langdistanz 2019, zweiter Platz beim Ironman Barcelona.
Ja.
Und aber auch dieses Jahr ja noch nicht so richtig dieses Durchbruchrennen, dieses Knallerrennen abliefern konnte, wo sie sagen konnte, so jetzt, da hat alles gepasst, ne? Also so die, ne, sie ist jetzt auf dem Podium auch gewesen, Mitteldistanzen, auch Top 10, alles gut, aber eben noch nicht so dieses richtige Durchschlagsresultat. Und Svenja Tös ist der andere Fall, die auch ja schon Hawaii-Erfahrung ja schon hat, als Age-Grouperin, schon Weltmeisterin war, dann sich qualifiziert hat für den Hawaii 2019 in Cozumel, dann das Jahr drauf in Cozumel schweren Unfall gehabt hat, wollte da das Kunststück wiederholen, wollte sich wieder qualifizieren und dann ja in der ganzen Corona-Zeit auch eine sehr, sehr unsichere Lage hatte, wie das überhaupt weitergehen kann. Und es ist so ein bisschen, ja, da haben dann auch tatsächlich so waren gar nicht so die durchschlagenden Resultate und ist jetzt zweite in Andorra gewesen mit einer unfassbar guten Laufleistung. Das ist ja schon auch so ein Fingerzeig.
Ja.
So, ne?
Und hat quasi beide Berufe wieder aufgenommen. Sie ist ja Flugbegleiterin noch nebenbei oder ja, kann man sagen, nebenbei.
Ja.
Das geht auch wieder los. Also erst beides weggebrochen, jetzt beides wieder da.
Ja, und jetzt eben das Rennen um Hawaii. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Triathlon-Wochenende.
Ja.
Und ja, es biegt da tatsächlich jetzt ein auf die Schlussgerade, ne? Es wird jetzt wird so richtig ernst. So die letzten Slots werden vergeben. Und es ist so richtig, richtig High Season.
Ja, es geht eben jetzt auch super schnell. Also 2 Wochen danach oder ja, ich glaube 2 Wochen danach ist dann Rot und Ironman Hamburg und dann ist eben Anfang September und dann ist auch bald Oktober. Also wir wissen ja, wie schnell das rumgeht.
Dazwischen haben wir noch die 73 WM, ja. Wir haben dazwischen noch den College Cup. Also ja. es geht jetzt quasi Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag, ein Highlight nach dem anderen. Und ja, es wird auf jeden Fall ja spannend zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, ich meine, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie sich das alles zusammensetzt und so. Fakt ist irgendwie, man kann jetzt schon sagen, bei den ganzen Startlisten, die jetzt schon klar sind, dass uns da ein unfassbarer Herbst irgendwie ins Haus steht, weil einfach ja so viele schöne Konstellationen, auch neue Konstellationen, ja. Ne, mit jungen Leuten, mit Leuten, die von der Kurzdistanz kommen, die von der Mitteldistanz kommen, mit alten Hasen, die auf einmal wieder, oder nicht auf einmal, sondern ja einfach das beweisen, dass sie erstmal noch zu schlagen gelten und ja. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres als viele Triathlon-Wochenenden.
So ist es, ganz genau. Du bist live in Frankfurt, ich verfolge das aus der Ferne. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich in anderer Besetzung, aber dann sind wir schlauer. Dann wissen wir, Rathaus in Frankfurt kommen, wer sich da qualifiziert hat und wer die Slots aus Finnland mitgebracht hat. Ja. Das war's für heute.
Viel Erfolg an alle Starter schon mal, die zuhören in Frankfurt. Ihr rockt das.
So ist es. Viel Spaß beim Racen und vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.